Willkommen zurück zur 87. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich einige von euch nur allzu gut von sich selbst kennen, nämlich den Perfektionismus. Wenn wir an einen perfektionistischen Menschen denken, haben viele von uns sicher direkt ein typisches Bild vor Augen, zum Beispiel von einem sehr ehrgeizigen Menschen, der sehr hohe Ansprüche an sich selbst und vielleicht auch an andere Menschen hat, an jemanden, der alles 100% perfekt machen möchte und irgendwie nie zufrieden mit sich selbst ist. Die Wohnung muss immer pico bello aussehen, alles aufgeräumt und frisch gereinigt, nichts darf herumliegen. Außerdem muss immer alles perfekt laufen, alle Pläne müssen aufgehen, alle Arbeiten perfekt erledigt werden. An nichts darf es etwas auszusetzen geben. Das ist vermutlich ein ziemlich extremes Bild, aber ich denke, es macht deutlich, worum es heute geht. Aber woran können wir eigentlich erkennen, ab wann wir zu perfektionistisch sind? Ab wann schadet uns das Ganze? Warum schadet uns überhaupt das Ganze? Wie kann man daran arbeiten? Woher kommt es überhaupt, dass viele Menschen immer perfektionistischer werden? All diese Fragen möchte ich heute näher betrachten und ich würde sagen, los geht's. Innenleben. Der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Schauen wir uns zuerst einmal an, was wir so unter Perfektionismus verstehen. Es gibt nicht so die eine Definition von Perfektionismus, sondern verschiedene Versuche, dieses Phänomen zu beschreiben. Diese Versuche sind natürlich alle relativ ähnlich. Beim Perfektionismus gibt es nämlich zwei ganz zentrale Hauptpunkte. Zum einen geht es beim Perfektionismus darum, dass Menschen sich extrem hohe Ziele setzen oder besonders hohe eigene Standards verfolgen. Alles soll immer so gut wie möglich erledigt werden. Zum anderen geht es aber auch darum, nach Fehlerlosigkeit zu streben. Fehler sind also unerwünscht. Das geht bei vielen Betroffenen dann auch so weit, dass sie eigene Fehler mit Scheitern gleichsetzen und große Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Denn das würde ja für sie bedeuten, zu scheitern. Natürlich muss sich der Perfektionismus aber nicht immer auf alle Lebensbereiche beziehen. Es gibt Menschen, die besonders im Beruf oder beim Sport nach Perfektion streben, aber denen zum Beispiel, keine Ahnung, der Haushalt oder so egal ist oder nicht so wichtig zumindest. Jemand, der perfektionistisch ist, muss das also nicht immer auf alle Lebensbereiche übertragen. Außerdem gibt es auch perfektionistische Menschen, die zwar an sich selbst hohe Erwartungen haben, aber eben nicht an andere Menschen. Es wird von daher unterschieden zwischen einem auf sich selbst gerichteten Perfektionismus, bei dem man eben sehr hohe Ansprüche an sich selbst hat, und einem Perfektionismus, der sich auch auf andere Menschen und ihr Tun bezieht. In diesem zweiten Fall sprechen wir dann von einem nach außen gerichteten Perfektionismus. Das bedeutet, dass wir auch von anderen Menschen erwarten, dass sie immer ihr Bestes geben und keine Fehler machen. Zusätzlich dazu gibt es auch noch den sogenannten sozialen Perfektionismus. Bei dem denken dann betroffene Menschen, dass andere Menschen besonders hohe Erwartungen an sie haben. Es handelt sich hierbei also um die Annahme, dass andere Menschen große Leistungen von einem erwarten würden. Und oft geht es hierbei auch darum, dass die betroffenen Menschen Angst davor haben, ihr Ansehen oder die Wertschätzung anderer Menschen zu verlieren, wenn sie eben nicht den Erwartungen anderer entsprechen können. Dabei wird häufig angenommen, dass andere Menschen hohe Erwartungen haben, obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt der Fall ist. Was hierbei natürlich helfen würde, ist eine gute Kommunikation. Wir sollten die Menschen um uns herum einmal ganz klar fragen, was sie von uns erwarten und auch darüber sprechen, dass wir vielleicht das Gefühl haben, dass sie viel von uns erwarten würden. Im Gespräch können wir dann schauen, ob es vielleicht Missverständnisse gibt oder von uns vielleicht gar nicht so viel erwartet wird, sondern wir von uns selbst viel erwarten oder bestimmte Aussagen anders gedeutet haben. Auch wenn solche Gespräche für einige Menschen ungewöhnlich oder unangenehm sein könnten, ein klärendes Gespräch kann ganz oft zu großer Erleichterung und Klarheit führen. Musik. Schauen wir uns jetzt einmal genauer an, warum Perfektionismus eigentlich problematisch werden kann. Tatsächlich ist Perfektionismus an sich nämlich gar nicht falsch oder muss zu großen Problemen führen. Daher wird auch hier wieder unterschieden, und zwar zwischen funktionalem und dysfunktionalem Perfektionismus. Beim funktionalen Perfektionismus bemühen sich Menschen zwar auch, ihr Bestes zu geben und orientieren sich dabei auch an hohen Leistungen. Wenn sie diese Leistung aber nicht im vollen Umfang erreichen, können sie das zumindest akzeptieren. Sie verlieren sich nicht in negativen oder vorwurfsvollen Gedanken und Gefühlen oder beschäftigen sich nicht ständig mit ihrem eigenen, als Misserfolg empfundenen Ergebnis. Stattdessen akzeptieren sie, wenn sie ihre hohen Ziele nicht immer erreichen können. Außerdem können sie es auch genießen, wenn sie dann mal ihre Ziele erreichen. Sie fühlen sich dann stolz und freuen sich darüber, und daran ist eben dann auch nichts verkehrt oder gefährlich. Das Streben danach, etwas besonders gut zu machen, ist erst einmal nichts Schlechtes. Es ist sogar wichtig zu erkennen, wenn wir etwas nicht so gut gemacht haben, das uns wichtig ist. Und wenn wir dann den Wunsch danach haben, eben lernen zu wollen, es beim nächsten Mal zu verbessern, bringt uns das ja auch voran. Also wir lernen ja auch durch Fehler oder Dinge, die wir vielleicht mal nicht so gut gemacht haben, die wir vielleicht besser machen wollen, und dann können wir eben schauen, was können wir verändern, um da ein besseres Ergebnis zu bekommen, und das ist ja an sich überhaupt nichts Falsches. Das Problem liegt also vielmehr beim Umgang mit hohen Zielen und Erwartungen, und der ist beim funktionalen Perfektionismus eben angemessen und nicht schädlich. Der Unterschied zu dysfunktionalem Perfektionismus ist, dass hier eben anders mit den eigenen hohen Anforderungen umgegangen wird. Wenn Menschen ihre hochgesteckten Ziele nicht erreichen und eben eine dysfunktionale Art haben, mit ihrem Perfektionismus umzugehen, dann mindert das sehr ihren eigenen Selbstwert. Betroffene von dysfunktionalem Perfektionismus sorgen sich ständig und beschäftigen sich sehr viel mit den eigenen Leistungen. Sie sind oft erbarmungslos hart zu sich selbst, und ihr Selbstwert ist eng mit den eigenen empfundenen Leistungen verknüpft. Sich selbst gegenüber empfinden sie kaum Wertschätzung, zumindest nicht, wenn sie eben nicht die eigenen hohen Ziele erfüllen können. Außerdem ist gut meistens nicht gut genug. Einen wirklich zufriedenen Zustand gibt es selten bis vielleicht sogar gar nicht. Oft kommt noch dazu, dass Betroffene denken, andere würden auch besonders hohe Anforderungen an sie stellen. Da kommen wir dann wieder mit dem sozialen Perfektionismus in Berührung. Beim dysfunktionalen Perfektionismus denken Betroffene oft, dass sie durch Spitzenleistungen besonders viel Anerkennung bekommen und machen ihren Selbstwert oft davon abhängig, wie zufrieden andere Menschen mit ihren Leistungen sind. Besonders fies wird das dann natürlich, wenn man nicht nur denkt, dass andere große Leistungen von einem erwarten, wobei das auch schon ziemlich blöd ist, aber wenn es eben so weit geht, dass das wirklich der Fall ist, also wenn man zum Beispiel Eltern hat, die perfektionistisch sind und dasselbe eben auch immer wieder von den Kindern erwarten. Fassen wir also zusammen: Wenn wir einen gesunden und reflektierten Umgang mit den eigenen hohen Erwartungen haben, müssen sie nicht schlecht sein. Es gibt Menschen, die sehr gut mit einem sogenannten funktionalen Perfektionismus leben können. Und inzwischen würde ich auch von mir behaupten, dass ich das tue, obwohl ich auch ziemlich lange im dysfunktionalen Perfektionismus feststeckte. Ich hätte zum Beispiel sofort jetzt diese Aufnahme gelöscht und da eine perfekte Aufnahme hingemacht. Und inzwischen lasse ich auch ein paar Versprecher drin, weil ich das nicht so schlimm finde und ich auch zeigen möchte, dass ich eben nicht perfekt bin. Im Gegensatz dazu führt ein dysfunktionaler Perfektionismus eben oft zu Problemen oder macht uns vielleicht sogar krank. Es besteht die Gefahr, dass Betroffene sich durch ihren ständigen Drang nach Höchstleistungen und der Angst zu versagen völlig überfordern und die eigenen Grenzen immer wieder überschreiten. All die Bemühungen, möglichst perfekt sein zu wollen, können somit zu einem Erschöpfungssyndrom sich auswachsen oder sich entwickeln. Und außerdem können wir natürlich auch körperlich krank werden. Oft wird unterschätzt, wie sehr uns ständiger Stress schaden kann. Dabei ist der Zusammenhang zwischen Stress und bestimmten Erkrankungen wie Magengeschwüren, Migräne, Herzinfarkten, Diabetes oder auch Herpes und Neurodermitis nicht gerade unbekannt. Gerade auch psychische Beschwerden können durch zu viel Stress auftauchen oder sogar verstärkt werden. Zum Beispiel kommt es häufiger zu Schlafstörungen, Suchterkrankungen, Depressionen, Angststörungen, Zwängen und Essstörungen, wenn man eben einen gewissen, dysfunktionalen Perfektionismus an den Tag legt. Es ist nämlich nicht nur einfach der Stress, der zu solchen Erkrankungen führen kann. Das Ganze ist viel komplexer und natürlich, wie immer, wenn es um Menschen geht, sehr individuell. Wer zum Beispiel häufig von sich selbst enttäuscht oder frustriert davon ist, nicht die angestrebten Leistungen zu bringen, gerät leichter in Gefühle der Hoffnungslosigkeit, empfindet vielleicht auch keine Selbstwirksamkeit mehr und landet so schneller in einem Burnout oder einer Depression. Wer sich selbst häufiger als inkompetent erlebt oder vor allem Angst vor dem Scheitern oder der Bewertung anderer Menschen hat, bekommt mit der Zeit vielleicht eher Probleme, die in Richtung einer sozialen Angst führen. Plötzlich wird es immer schwieriger, vor anderen Menschen zu sprechen, weil die Angst so groß ist, als dumm wahrgenommen und abgewertet zu werden. Das kann dann sogar so weit führen, dass man sich immer mehr zurückzieht und soziale Situationen vermeidet. Das liegt aber eben nicht einfach nur an hohen Erwartungen oder Anforderungen, sondern vor allem an der Angst davor, sie nicht zu erfüllen. Die große Sorge, die Zweifel am eigenen Können sind da einfach das große Problem. Das ständige Was wäre, wenn im Kopf, das kennen vielleicht viele von uns, von der eigenen Prüfungsangst zum Beispiel. Unsere eigenen Sorgen blockieren uns dabei so sehr, dass wir schon im Vorfeld so stark verkrampfen und vor lauter Angst quasi am Ende scheitern können bei einer Prüfung. Dabei sind ja auch Befürchtungen, etwas falsch zu machen, an sich erstmal nichts Falsches. Es ist sogar von Vorteil, hier und da nochmal das eigene Ergebnis zu überprüfen oder zum Beispiel eine E-Mail vor dem Abschicken, wenn sie wichtig ist, nochmal kurz durchzulesen. Aber auch hier kommt es natürlich wieder auf das richtige Maß an. Lese ich eine E-Mail nochmal kurz in Ruhe durch, um mögliche Fehler zu korrigieren? Oder verbringe ich Stunden damit, immer wieder Sätze umzuschreiben und verliere mich in der Sorge, etwas falsch zu machen? Da besteht eben ein sehr großer Unterschied. Wenn sich der eigene perfektionistische Ansatz mehr auf den eigenen Körper, das Aussehen oder körperliche Leistung bezieht, sind auch körperbezogene psychische Störungen wahrscheinlicher. Zum Beispiel kann ein dysfunktionaler Perfektionismus zu Essstörungen oder einer Trainingsabhängigkeit führen. Gerade jetzt, wo wir überall mit Werbung zugeballert werden, in der es um einen gesunden, fitten und möglichst perfekten Körper geht, ist es für viele Menschen oft schwer, nicht in dysfunktionales Verhalten abzurutschen. Es kann zu einseitigen Ernährungsgewohnheiten oder der erhöhten Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten kommen. Vielleicht habt ihr euch in manchen von den Beispielen wiederentdecken können, vielleicht habt ihr aber auch das Gefühl, dass ihr gar nicht so sehr von dysfunktionalem Perfektionismus betroffen seid. Wer da vielleicht noch so ein bisschen unsicher ist, kann ja mal darüber nachdenken, ob diese oder ähnliche Gedanken im eigenen Kopf herumschwirren, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr von dysfunktionalem Perfektionismus betroffen seid. Und zwar gehören dazu Gedanken wie, solche Gedanken wie, ich denke sehr oft, dass ich etwas noch besser hätte machen sollen und mache da eben mir sehr viele Gedanken drüber. Oder es ist schon sehr lange her, dass ich mit mir und meinen Leistungen zufrieden war. Oder ich fange manche Sachen schon gar nicht an, weil ich das Gefühl habe, das sowieso nicht zu schaffen oder nicht gut genug zu schaffen in meinen Augen. Oder wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann kann das ja nicht so schwer gewesen sein, weil ich bin ja nicht so gut. Deswegen ist der Erfolg eigentlich auch nicht so wertvoll. Lasst euch mal Zeit, darüber nachzudenken. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr diese Gedanken öfter habt oder zumindest ein paar davon, dann habe ich natürlich am Ende der Folge noch ein paar Tipps für euch und Lösungsansätze, wie ihr mit dem Perfektionismus besser umgehen könnt. Bevor wir dazu kommen, was wir denn gegen den dysfunktionalen Perfektionismus tun können, gibt es noch ein anderes Thema, über das ich sprechen möchte, nämlich, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass manche von uns so perfektionistisch sind und damit auch nicht gerade hilfreich umgehen? Wo liegen denn da so die Ursachen? Tatsächlich gibt es genau zu diesem Thema auch ein bisschen was in der psychologischen Forschung zu entdecken. Wahrscheinlich liegt der Ursprung mal wieder in der Kindheit, wie so oft. Möglicherweise gibt es zusätzlich dazu auch noch eine genetische Komponente, bei der man vielleicht eher dazu neigt, im Laufe des Lebens perfektionistischer als andere Menschen zu sein. Je nach Temperament und Veranlagung reagieren wir als Kinder ja unterschiedlich auf äußere Einflüsse. Das sollte man schon immer mitbedenken. Einen größeren Einfluss hat aber die Art und Weise, wie unsere früheren und vor allem engen Bezugspersonen sich verhalten haben. Die Prägung durch wichtige Bezugspersonen, in den meisten Fällen sind das ja die eigenen Eltern, ist also wieder mal sehr wichtig. Hier lohnt es sich, wie ich finde, dann auch mal wieder sich daran zu erinnern, dass wir uns die Eltern und unsere soziale Möglichkeiten, unser Umfeld auch in der Kindheit ja kaum aussuchen können. Dabei hat das Ganze eben einen sehr großen Einfluss auf uns. Beim Thema Perfektionismus können das ganz verschiedene Verhaltensweisen der Eltern sein. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel die perfektionistische Haltung der Eltern. Wenn schon die Eltern oder andere Bezugspersonen einen dysfunktionalen Perfektionismus an den Tag legen, dann imitieren das viele Kinder schnell. Eltern, die selbst perfektionistisch sind, können zu negativen Rollenbildern für ihr Kind werden, sodass sich das Kind ebenfalls perfektionistische Verhaltensweisen aneignet. Aber auch eine fehlende Erwartungshaltung oder auch fehlende Richtlinien ohne feste Strukturen und Regeln, die durch die Bezugsperson aufgestellt werden, können dazu führen, dass wir uns als Kinder schon sehr darum bemühen, uns positiv und möglichst perfekt zu verhalten. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick etwas paradox, macht aber tatsächlich Sinn, weil wenn Kinder zum Beispiel wenig Beachtung bekommen oder sogar vernachlässigt werden, und dazu gehört natürlich auch emotionale Vernachlässigung, kann das dazu führen, dass sie sich selbst hohe Anforderungen setzen. Vielleicht, um dadurch positive Aufmerksamkeit zu bekommen oder irgendwie besser mit der Situation umgehen zu können. Ein Kind kann zum Beispiel versuchen, durch das Entwickeln von Perfektionismus ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle über das eigene Leben und über den eigenen Wirkungskreis quasi zu bekommen, das ansonsten durch das Elternhaus oder die Bezugsperson eben nicht vermittelt werden kann, also dieses Gefühl der Sicherheit und Kontrolle. Manchmal kann dieser kindliche Perfektionismus auch mehrere Bewältigungsstrategien erfüllen. Das Problem dabei ist leider, dass diese hohen Ansprüche an sich selbst oft nicht von den Bezugspersonen wieder nach unten korrigiert werden, weil die das gar nicht mitbekommen oder ja gar nicht merken, auch wie problematisch das ist. Und vielleicht merken sie überhaupt nicht, dass das Kind schon so perfektionistische Züge hat und auch Angst davor hat zu scheitern. Und klar, wenn sie das nicht bemerken, dann thematisieren sie das Ganze natürlich auch nicht, um das auf einen gesünderen Weg zu bringen. Das heißt, das ist natürlich nicht besonders hilfreich für das Kind. Natürlich kann aber nicht nur ein perfektionistisches oder gar ignorantes und vernachlässigendes Elternhaus zu Problemen führen. Auch in einem rauen familiären Umfeld, in dem Chaos herrscht, kann es dazu kommen, dass Kinder sich perfektionistisches Verhalten aneignen, um zum Beispiel Strafen aus dem Weg zu gehen. Gerade wenn auch Misshandlungen, Demütigungen oder harte Kritik vorkommen, kann das bei Kindern die Überlebensstrategie aktivieren, dass sie sich besonders brav, angepasst und möglichst perfekt verhalten. Wobei sich die Art und Weise, was als perfekt gilt, natürlich auch an den Werten der Bezugsperson orientieren kann und nicht unbedingt innerhalb der ganzen Gesellschaft als perfekt oder vorzeigbar gelten muss. Im Gegensatz zu eher ungeeigneten Bedingungen für Kinder kann leider auch eine gut gemeinte Überfürsorglichkeit der Eltern zu Problemen führen. Oft wird daran nicht gedacht, aber gerade wenn Eltern versuchen, alles perfekt zu machen und auch von sich sagen würden, dass sie gute Eltern sind, muss das eben nicht der Fall sein. Übervorsorglichkeit kann Ängste fördern und ebenso Perfektionismus verstärken. Wenn Kinder zum Beispiel mitbekommen, dass sich die Bezugsperson viele Sorgen und Gedanken machen und deswegen das Kind immer wieder warnen oder auch auf Gefahren hinweisen, dann kann das dazu führen, dass die Kinder Angst davor bekommen, irgendeinen Fehler zu machen. Der Fokus wird quasi verschoben auf die möglichen negativen Konsequenzen einer Handlung statt auf die positiven Auswirkungen, die unser Handeln natürlich auch haben kann. So bekommen Kinder von ängstlichen Eltern oft deren Angst mit, eingeimpft und sehen überall schreckliche Konsequenzen und Katastrophen. Natürlich haben aber nicht nur das Elternhaus oder die nahen Bezugspersonen einen großen Einfluss auf Kinder. Auch gesellschaftliche Werte sowie soziale und kulturelle Einflüsse spielen eine große Rolle. Faktoren wie unser Bildungssystem und die dadurch vermittelten Werte und Erwartungen können Kinder auch stark beeinflussen. Und leider steigt ja auch gerade der gesellschaftliche Druck immer mehr an. Wir müssen immer besser und perfekter sein, damit wir auch wirklich erfolgreich und liebenswert sind. Das bekommen auch Kinder mit. Schließlich sehen und hören sie auch überall Werbung, die ja zum Teil sogar extra auf Kinder ausgerichtet ist. Und noch dazu sind immer mehr Kinder in sozialen Medien unterwegs und vergleichen sich dort mit unrealistischen Vorbildern, um ihnen dann nachzueifern. Hier gilt es natürlich, den Kindern möglichst früh Medienkompetenz zu vermitteln und auch darüber aufzuklären, dass vieles nicht echt ist, was sie in sozialen Medien sehen oder hören. Und auch die Eltern sind natürlich nicht unbeeinflusst von den Medien und auch dem Einfluss der eigenen Freunde, Nachbarn und so weiter. Oft bekommen auch Eltern schon unrealistische Bilder davon vermittelt, was die Kinder ab einem bestimmten gewissen Alter schon können müssen, oder sie neigen dazu, Kinder miteinander zu vergleichen. Natürlich muss aber trotz allem nicht jedes Kind einen dysfunktionalen Perfektionismus entwickeln. Ein hoher Erwartungsdruck der Eltern kann bei Kindern zum Beispiel auch zum Gegenteil, nämlich der Rebellion gegen die hohen Ansprüche der Eltern führen. Jetzt, wo wir geklärt haben, woher der Perfektionismus kommen kann und dass dysfunktionaler Perfektionismus schädlich ist, möchte ich natürlich auch noch darüber sprechen, was wir denn dagegen tun können. Ich würde euch zum einen gern ein paar kurze Alltagstipps mit auf den Weg geben, die ihr euch immer wieder vergegenwärtigen oder vielleicht sogar aufschreiben und spontan umsetzen könnt. Und zum anderen finde ich es aber auch wichtig, bei dem Thema mal tiefer zu schauen und die vielleicht tiefer liegenden Probleme zu betrachten. Aber fangen wir erstmal mit den Alltagstipps an. Es lohnt sich zu versuchen, ein bisschen lockerer an die Dinge heranzugehen, zum Beispiel indem wir einfach mal anfangen, ohne alles lange zu planen oder perfekt machen zu wollen. Dafür lohnt es sich vielleicht auch, bei kleineren, unwichtigeren Dingen mit dem Üben anzufangen und dann so ganz nach dem Motto einfach mal machen, auszuprobieren, was passiert, wenn ihr mal versucht, euch nicht alles bis ins kleinste Detail zu zerdenken und schon zu befürchten, dass etwas nicht gut genug werden könnte. Genau. Also einfach mal ohne große Vorbereitung mit dem Putzen starten und dabei auch nicht erwarten, dass man alles perfekt machen muss. Einfach mal machen und schauen, was passiert. Ihr könnt das Ganze auch als Experiment sehen, wie das Ergebnis eigentlich wird, wenn ihr es eben mal nicht perfektionistisch angeht. Versucht vielleicht mal zu 80% Perfektion zu erreichen, statt die 100% anzupeilen. Und vergesst nicht, zwischendurch auch mal Pausen zu machen oder euch danach eine Belohnung zu gönnen. Dafür könnt ihr euch auch einen Wecker stellen. Das klingt vielleicht alles nach so naheliegenden Ratschlägen, die ihr vielleicht auch schon öfter gehört habt. Aber gebt euch trotzdem mal die Chance, es wirklich mal auszuprobieren und nicht abzutun, als es zu anstrengend oder bringt sowieso nichts. Vielleicht ist das für euch schon eine Form des Expositionstraining, weil ihr dadurch auch ein bisschen Angst oder sogar unangenehme Gefühle aushalten müsst. Gerade das lohnt sich aber, wie ich finde, besonders, denn wenn das am Anfang alles so ein bisschen zu viel ist, dann tastet euch halt langsam ran mit weniger Prozent quasi, bis ihr dann vielleicht irgendwann bei 80% seid, die ihr weniger perfektionistisch seid und versucht da so ein bisschen reinzukommen. Natürlich ist es nicht einfach, die eigene Denkweise und noch dazu alte Gewohnheiten abzulegen, schon gar nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es wichtig, immer wieder zu üben und auch wenn ihr eine Weile nicht geübt habt, dann einfach immer wieder anzufangen. Neben den ganz konkreten Umsetzungen lohnt es sich dann außerdem, wie ich eben schon sagte, etwas tiefer zu gehen. Setzt euch einmal in einem ruhigen Moment hin und beschäftigt euch intensiver mit dem Thema, indem ihr ein paar Dinge für euch analysiert. So eine Selbstanalyse kann helfen, herauszufinden, wo die Probleme liegen und auch, an welchen Stellschrauben wir vielleicht etwas verändern wollen. Zum Beispiel lohnt es sich einmal, sich die Vor- und Nachteile vom eigenen Perfektionismus klarzumachen. Wo hat euch der Perfektionismus bisher geholfen und wo hat er euch geschadet? Bestimmt gab es schon Momente, in denen der Perfektionismus geholfen hat, zum Beispiel dabei, sich gut auf eine Prüfung vorzubereiten, um am Ende dann eben ein gutes Ergebnis zu bekommen. Oder vielleicht habt ihr auch schon besonders viel Anerkennung dafür bekommen, dass ihr irgendwo schnell gearbeitet habt oder besonders wenige Fehler gemacht habt. Und noch dazu fühlt es sich ja auch gut an, alles Mögliche unter Kontrolle zu haben, indem man lieber selbst Dinge so perfekt erledigt, wie man sich das eben wünscht. Bestimmt hat der Perfektionismus, vor allem wenn es sich um dysfunktionalen Perfektionismus handelt, aber eben auch Nachteile für euch. Zum Beispiel, wenn ihr sehr viel Zeit damit verbringt, Dinge möglichst perfekt zu erledigen und dadurch in Stress geratet oder weniger Zeit für andere Sachen habt, die euch eigentlich wichtig sind. Vielleicht fühlt ihr euch auch ständig erschöpft und überfordert, weil ihr so viel von euch verlangt oder ihr habt große Ängste vor dem Versagen, die euch belasten und blockieren und ihr habt vielleicht gar nicht den Vorteil, dass ihr gut in Prüfungen seid, sondern eher das Gegenteil. Durch die Prüfungsangst könnt ihr da gar keine großen Leistungen erbringen. Ihr könnt euch ja auch mal eine Liste machen und aufschreiben, was der Perfektionismus alles Gutes, aber auch Schlechtes mit sich bringt und dann überlegen, ob es euch das noch wert ist. Wenn ihr das gemacht habt, merkt ihr vielleicht auch ein bisschen besser, wo eure Grenzen sind, wie viel Zeit und Energie wollt ihr dem Perfektionismus eigentlich widmen und wo würdet ihr gerne Grenzen setzen? Muss wirklich immer alles perfekt erledigt werden oder gibt es Dinge, die gar nicht so perfekt gemacht werden müssten? An dieser Stelle ist es außerdem wichtig, sich nicht vorzuwerfen, dass man schwach ist oder nicht mehr leisten kann, als man eigentlich gerne leisten würde. Wir alle haben unsere Grenzen und niemand ist perfekt. Es ist nur allzu menschlich, dass wir nicht alles können und unsere Psyche und unser Körper nicht permanent maximal belastet werden können. Auch wir brauchen Pausen und eben Grenzen, damit wir gesund bleiben können. Und ja, um unsere Grenzen zu erkennen, lohnt es sich auch, auf die eigenen Körpersignale zu achten und die vielleicht auch wieder mehr wahrzunehmen. Ab wann spüre ich zum Beispiel, wann ich eine Pause machen sollte? Was braucht mein Körper dann? Auch hier können wir so ein bisschen spielerisch ausprobieren, was uns gut tut und unsere Grenzen achtsam neu entdecken. Achtsamkeitsübungen können dabei hilfreich sein. Außerdem können wir dann auch immer wieder neu üben, wo unsere Grenzen sind und wie wir sie am besten wahren. Und natürlich auch, wie wir sie nach außen hin kommunizieren. Dafür ist es natürlich wichtig, dass wir lernen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Wenn es uns hilft, können wir zum Beispiel vor jeder Aufgabe kurz überlegen, wie viel Zeit und Energie wir aufwenden möchten und wie viel Prozent Perfektionismus wir dabei so an den Tag legen wollen. Im Grunde geht es hier also um so eine Art Kosten-Nutzen-Abwägung. Wenn wir etwas verändern möchten, müssen wir aber natürlich nicht nur unser Verhalten ändern, sondern auch unsere Gedanken. Schaut euch dafür mal an, was bisher für Gedanken mit dem Perfektionismus verbunden sind. Sind da bestimmte Ängste und Befürchtungen und woher kommen die vielleicht? Und sind die realistisch? Sind es reale Ängste oder hat sich da etwas verselbstständigt? Helfen diese Ängste und Sorgen oder sind sie eher hinderlich? Genauso können wir das dann auch mit unseren Erwartungen machen. Was erwarten wir eigentlich von uns und ist das realistisch und hilfreich? Würden wir dasselbe vielleicht auch von anderen Menschen erwarten? Oder was würde ein guter Freund mir raten, wie ich damit umgehen sollte? Und was würdet ihr Freunden raten? Was erwartet ihr von denen? Was erwarten die von euch? Da sich mal mehrere Perspektiven einzuholen, kann auch nicht schaden. Nach all diesen Gedanken und Gegenüberstellungen lohnt es sich, alles erst einmal so ein bisschen sacken zu lassen. Manchmal braucht es ein bisschen, bis die passenden Erkenntnisse da sind und vor allem, bis sie dann auch umgesetzt werden können. Bei der Umsetzung hilft es dann, wie gesagt, spielerisch an das Ganze ranzugehen und kleine Experimente zu machen. Was passiert, wenn wir unsere Erwartungen mal nicht erfüllen? Wie fühlt sich das an? Und wie ist es, wenn plötzlich mehr Zeit da ist? Vielleicht, weil manche Aufgaben nicht mehr so perfekt erledigt worden sind, dafür aber eben auch nicht mehr so lange dauern. Was kann man alles mit dieser Zeit Schönes machen und wie fühlt sich die Erholung dann an? Es lohnt sich, sich Zeit dafür zu nehmen, ein bisschen rum zu experimentieren und dabei auch die unangenehmen Gefühle einfach da sein zu lassen. Sich anders als bisher zu verhalten, ist gerade am Anfang oft ungewohnt und vielleicht auch unangenehm, aber es lohnt sich, dran zu bleiben und zu üben. Und natürlich auch, sich für jeden Schritt in die richtige Richtung zu belohnen. Das muss nicht immer irgendwas Großes sein, das kann auch ein Stück Kuchen sein oder ein leckeres Getränk oder eine positive Aktivität, wie zum Beispiel sich ganz bewusst Zeit zu nehmen, um etwas Schönes zu lesen oder Musik zu hören oder ein Fußbad oder was auch immer ebenso als Belohnung wahrgenommen werden kann. Manchmal hilft es auch, sich einfach mal auf die Schulter zu klopfen und ja, anzuerkennen, was man da gerade geschafft hat. Generell finde ich, sollten wir ein Auge darauf haben, uns nicht immer nur zu quälen, sondern auch immer wieder zu genießen, um dabei eben einen Ausgleich zu finden. Wir können nicht immer funktionieren oder ja, Leistung bringen. Wir dürfen und sollten uns auch mal zurücklehnen und etwas bewusst genießen. Manchmal muss man das zwar erst wieder so langsam lernen, genau wie einen freundlicheren Umgang mit uns selbst, aber all das ist möglich und machbar. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir sehr stark unter dem eigenen Perfektionismus leiden und da alleine vielleicht auch nicht rauskommen oder vielleicht auch noch andere Probleme bei uns bemerken, die damit zu tun haben, dann dürfen wir uns natürlich auch Unterstützung dabei holen. Je nachdem, was wir brauchen, kann das eine Beratung sein oder eine Selbsthilfegruppe, eine Psychotherapie oder auch eine Ergotherapie. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zum Nachdenken anregen und vielleicht auch ein paar hilfreiche Tipps vermitteln. Ich weiß selbst, dass es oft ein langer Weg ist, die eigenen hohen Ansprüche abzulegen oder zumindest weniger werden zu lassen und einfach freundlicher und mitfühlender mit sich selbst umzugehen. Mir hat dabei das Thema Mitgefühl sehr geholfen, über das ich ja auch schon in Folge 35 und 36 gesprochen habe. Außerdem hilft es mir, immer wieder abzuwägen, zu welchem Preis ich etwas tue. Lohnt es sich noch stundenlang an dieser Podcast-Folge zum Beispiel hier zu feilen oder immer wieder alles neu aufzunehmen, weil ich mich einmal kurz versprochen habe, damit das dann am Ende in meinen Augen perfekt ist. Will ich überhaupt perfekt sein und was wäre der Preis dafür? Ist es nicht vielleicht auch viel angenehmer, auch Fehler machen zu dürfen? Das ist wirklich ein sehr ja, beruhigendes Gefühl. Ich werde es nicht immer jedem Menschen recht machen können. Das ist einfach nicht möglich. Es mag sein, dass manche Menschen hohe Anforderungen an mich und vielleicht ja auch an diesen Podcast haben können. Aber was bin ich diesen Menschen eigentlich schuldig? Also ich versuche jetzt gerade an meinem Beispiel so ein bisschen zu zeigen, wie man da eben mit umgehen kann. Ich mache hier hier so einen kostenlosen Podcast, den man sich freiwillig anhören kann, wenn man das eben möchte. Und wem das nicht gefällt, der darf diese Meinung ja auch gerne haben. Aber ich muss nicht alles nur von einer Person abhängig machen, der irgendwas nicht gefällt und schon gar nicht meinen Selbstwert daran knüpfen. Ich mache den Podcast hier für die Menschen, denen er etwas bringt, die gerne zuhören. Und natürlich lese ich mir auch gerne Anregungen oder konstruktive Kritik durch. Aber ich finde es wichtig, dabei auch immer wieder drauf zu schauen, die Balance zu wahren. Eine härtere Kritik bleibt oft viel mehr in Erinnerung als 100 positive Nachrichten. Das ist natürlich schade, aber ich bin mir immerhin darüber bewusst und ich versuche nicht mehr verzweifelt, es jedem recht zu machen. Natürlich freue ich mich sehr darüber, wenn euch der Podcast gefällt. Das bedeutet mir natürlich schon sehr viel. Ja, schließlich stecke ich hier sehr viel Zeit und Energie rein und Zeit und Energie sind ja auch begrenzt. Aber ich freue mich immer sehr, dass es Menschen gibt, die diesen Podcast mögen und für die dieser Podcast das Richtige ist. Und wenn ich da nette Rückmeldungen bekomme oder da einfach Wertschätzung rüberkommt. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich dann nicht für jede Folge interessieren oder denen irgendwas nicht so gefällt. Und das ist auch okay. Es fühlt sich natürlich schon hier und da etwas unschön an. Aber auch das ist okay. Es ist ein Gefühl. Und es darf da sein und darf seinen Platz haben. Und sollte mich nicht dazu anspornen, alles perfekt machen zu wollen und es jedem recht machen zu wollen. Weil das kann ich einfach nicht. Der eine mag es, wenn ich schnell spreche. Der nächste mag es, wenn ich langsam spreche. Der nächste mag nur bestimmte Themen. Der andere mag nur andere Themen. Oder irgendjemandem passt meine Stimme nicht. Oder die Art und Weise, wie ich spreche. Oder was auch immer. Und das ist ja in Ordnung, wenn das so ist. Dann muss man eben nicht zuhören und ich werde es nicht allen recht machen können. Wenn euch das Thema Perfektionismus besonders interessiert, könnt ihr auch mal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge schauen. Da habe ich euch noch ein paar weiterführende Quellen reingepackt. Ich dachte, ich fange vielleicht mal damit an. Mal sehen, ob ich das in den nächsten Folgen auch immer so brav hinkriege, dass ihr da eben ein paar Quellen nachlesen könnt. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schicken an innenlebenpodcast@gmx.de. Bitte seid nur geduldig, in der Regel antworte ich eigentlich immer, egal ob bei Instagram oder bei den E-Mails, aber manchmal dauert es eine Weile, bis ich dazu komme. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Passt auf euch auf und seid freundlich zu euch.